Ja, wieder danke ich dir, Herr. Wieder gebe ich mein Leben hin. Wenn das am Ende der Predigt auch so ist und wir sagen können, wir geben unser Leben wieder neu Gott, wieder neu Jesus oder vielleicht zum ersten Mal, dann hatten wir eine gesegnete Zeit. Darum geht es auch in unserem Text heute in Daniel. Heute speziell darum, dass Daniels Freunde ihr Leben hingeben, bereit sind, es hinzugeben für Gott und seine Sachen. So gehen wir weiter in Daniel, ne, in unserer Reihe der Prophet Daniel. Die Krise offenbart den Charakter, das wird man auch heute sehen. Daniels Freunde geraten in eine Krise. Das Oberthema bleibt also weiterhin konstant beibehalten. Mehrheit ist für uns Menschen in der Regel auch gleich Wahrheit. Wenn die große Mehrheit das so sieht, dann muss es wahr und richtig sein. Das ist so die Gleichung, von der wir ausgehen. Und oftmals ist das ja auch tatsächlich so. Manchmal ist es aber auch nicht so. Also unsere Geschichte kennt viele Beispiele, wo die Mehrheit für etwas war, von etwas überzeugt war und es für richtig hielt, aber es war grottenfalsch. Es war katastrophal falsch. Darum ist es immer gut, Informationen nicht einfach zu übernehmen, sondern selbst zu recherchieren und selbst zu gucken, wie sieht die Information aus. Das hilft ungemein und heute im digitalen Zeitalter, wo wir ständig mit Infos konfrontiert sind, ist das sehr, sehr wichtig. Aber das geht natürlich jetzt nicht immer in jedem Bereich. Dann ist es hilfreich, einfach mal zu prüfen, wo die Info herkam, wie sie entstand und ob sie aus erster Hand kommt oder nicht. Und so kann man dann manchen Falschmeldungen, Falschwahrheiten, also Fake News, wie man das heute nennt, auf die Schliche kommen und sie entlarven. Und das ist auch die Thematik in unserem heutigen Text. Es geht darum, dass die große Mehrheit etwas tut, aber sie ist trotzdem grottenfalsch, weil sie eine Information übernommen haben, die nicht stimmt. Und das ist unser Thema denn auch heute. Mehrheit oder Wahrheit? Information gewonnen statt übernommen. Mehrheit oder Wahrheit? Information gewonnen statt übernommen. Text ist Daniel 3, die Verse 1 bis 13. Mehrheit oder Wahrheit? Information gewonnen statt übernommen. Und wir steigen einfach in den Text ein. Dort heißt es in Vers 1, König Nebukadnezar ließ sich ein großes Standbild anfertigen, 30 Meter hoch, also riesig, 3 Meter breit und ließ es in der Ebene Dura in der Provinz Babel aufstellen. Letztes Mal im Text hat Nebukadnezar ja einen Traum gehabt, wo so ein Standbild, so eine Statue drin kam. Jetzt lässt er sich eine bauen. Richtig, richtig gut. Richtig groß. Dann geht's hier weiter. Heißt es, dann berief er sämtliche hohen Beamten seines Reiches zu einer Versammlung ein, die Provinzstatthalter, Militärbefehlshaber und Unterstatthalter, die Ratgeber, Schatzmeister, Richter, Polizeigewalten und alle hohen Beamten der Provinzen. Sie sollten an der Einweihung des Standbilds teilnehmen, das er errichtet hatte. Und dann heißt es, sie alle kamen zu der Einweihung und stellten sich vor dem Standbild auf. Also begafften alle das Standbild. Jetzt im Zuge der Einweihung. Also Nebukadnezar hat den gesamten Verwaltungsapparat des Babylonischen Reichs eingeladen, von der höchsten Verwaltungsebene bis zur untersten. Und jetzt standen sie alle vor dem Standbild. Dann geht es weiter. Ein Herold rief mit lauter Stimme: Ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl. Wenn ihr den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten ließ. Aha. Also es geht hier nicht nur um eine Einweihung, ne? So jetzt feiern wir das mal, weihen wir das feierlich ein, sondern geht so mehr. Die sollen sich vor dem Ding niederwerfen. Die sollen es anbeten. Wer es nicht tut, der hat ein Problem, wird dann genannt. Das hat man ab Vers 6. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Also der wird in einem Ofen verbrannt. Feuertod, Feuerstrafe. Und dann heißt es, als die Instrumente ertönten, die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen, warfen sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an. Also die haben sich alle niedergeworfen. Das ist interessant, er lädt zu einer Einweihungsfeier ein, aber dann geht es darum, dieses Standbild anzubeten, sich zu unterwerfen, sich niederzuwerfen. Letztlich geht es hier um eine Machtdemonstration. Nebukadnezar versucht, durch dieses Standbild seine eigene Macht zu sichern und zu stärken. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Standbild den babylonischen Hauptgott, also seinen persönlichen Gott und Hauptgott, verkörperte, der nennt sich Marduk. Wahrscheinlich stand dieses Standbild für diesen Gott. Und dadurch, dass sich nun alle davon verneigen müssen, ist klar, wer hier das Sagen hat. Natürlich dieser Gott Marduk, ne? Der höchste Gott, der über allen Göttern steht, und so ist das Reich gesichert, ne? Es geht nur um Marduk, es geht da nicht um Nebukadnezar. Versteht ihr? Genau darum geht's. Er schiebt dieses Standbild vor, diesen Götzen, und benutzt ihn zu seinen eigenen Zwecken, für seine eigenen Interessen. Jetzt dürfen wir hier nicht meinen, in Babylon hätte man Monotheismus gehabt, also dass es nur einen Gott gab, das stimmt nicht. Man konnte zu allen Zeiten seinen eigenen Gott und seine eigenen Götter anbeten und verehren, solange man auch den obersten Gott, der über allen anderen Göttern steht, verehrte. Und das war eben dieser Gott hier von König Nebukadnezar. Dieser Gott war für ihn der höchste Gott. Aber das entsprach nicht der Wahrheit. Es war falsch. Es war eine Lüge. Eine gewaltige, würde man heute sagen, Fake News. Und das zeigt sich eben in unserem letzten Predigtext in Kapitel 2. Ich habe ja schon erwähnt, er hat Nebukadnezar einen Traum gehabt, da kam ein Standbild drin vor, das bestand aus verschiedenen Materialien. Daniel deutet dann das Standbild, also dieses Traumbild, und er sagt, dieser goldene Kopf, das bist du, Nebukadnezar, weil Gott dich eingesetzt hat. Und die anderen Teile der Statue und die anderen Materialien stehen für Könige und Königreiche, also Weltreiche, die nach dir kommen werden. Du bist also nicht der Einzige, der hier immer allein die Herrschaft hat. Und jetzt, haben wir gerade gelesen, baut sich Nebukadnezar eine Statue, die aber komplett aus Gold besteht. Damit sagt er letztlich, ich bin der einzige König, mein Reich gibt's und sonst gibt's nichts. Also er verdreht die Botschaft, die Gott ihm gesandt hat. Er sieht sich als der Alleinherrscher, als der Wahre. Und das ist er nicht. Und auch sein Gott ist nicht der wahre Gott, denn der Gott Israels hat ihm ja dieses Traumbild gesandt und ihm deutlich gemacht, ich habe hier das Sagen. Und Nebukadnezar hat das auch eingesehen. Das haben wir auch im Kapitel vorher. In Kapitel 2, Vers 47, da heißt es, er, also gemeint ist Nebukadnezar, sagte zu Daniel, euer Gott ist wahrhaftig der Herr über alle Götter und Könige. Er kennt das Verborgene. Sonst hättest du nicht dieses Geheimnis enthüllen können. Mit dem Geheimnis ist die Bedeutung des Traums gemeint, die Bedeutung von dieser Statue, die Nebukadnezar im Traum gesehen hat. Also er sagt hier, euer Gott ist wahrhaftig der Herr über alle Götter und Könige. Und jetzt stellt er ein Standbild auf und tut so, als wäre das sein Gott und somit auch letztlich er. Und das ist eine Lüge, eine radikale Fehlinformation. Aber dadurch, dass nun alle Würdenträger sich niederwerfen, also eine große Mehrheit, und dadurch wirkt das dann halt auch als richtig und wahr, ne? Denn Mehrheit ist ja Wahrheit. Hier heißt es aber, Mehrheit ist Lüge, ist radikal falsch. Sie gehen Nebukadnezar auf den Leim. Er instrumentalisiert Gott und die Botschaft, die er ihm gesandt hat, und natürlich jetzt auch seinen Götzen. Götzen werden letztlich immer für die Zwecke der Menschen eingesetzt und instrumentalisiert. Sie dienen letztlich den Zwecken der Menschen. So ist das bei Götzendienst. Also wir haben hier eine gewaltige Vorspiegelung, sagen wir mal, falscher Tatsachen. Und das ist nach unserem deutschen Recht ja strafbar, ist ein Straftatbestand und das wird auch entsprechend definiert. Ich habe hier mal eine auf einer Webseite, wo es um Juristensachen geht, eine Definition gefunden. Hier heißt es, ein Vorspiegeln falscher Tatsachen, also Betrug mittels ausdrücklicher Täuschung, liegt vor, wenn ein in Wirklichkeit nicht vorliegender Umstand einem anderen gegenüber mit Absicht als vorhanden oder gegeben hingestellt wird. Es liegt eine wahrheitswidrige Erklärung des Täters vor, indem er einen falschen Sachverhalt explizit behauptet. Und das tut Nebukadnezar hier, aber nicht nur gegenüber einer Einzelperson, sondern gegenüber allen seinen Würdenträgern. Das war eine Menge, sein Reich war groß. Und dadurch letztlich gegenüber seinem gesamten babylonischen Reich. Also er verbreitet eine wahrheitswidrige Tatsache, einen falschen Sachverhalt in exorbitanter Weise. Es ist eine der erfolgreichsten Fake News, muss man sagen, die unsere Weltgeschichte kennt. So ist das hier. Und er tut das für sich selber, für seine eigenen Zwecke. Dafür spannt er die Botschaft Gottes ein, die ihm gesandt wurde in Form der Statue, die verdreht er. Und dadurch spannt er auch seinen Gott Marduk ein, seinen Götzen. Eigentlich hätte er auch genauso gut eine Statue von sich selber hinstellen können. Es wäre aufs Gleiche rausgekommen. Das ist Götzendienst. Götzendienst ist eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Götzendienst sagt, es geht um diesen Gott, diesen Götzen, er hat das Sagen. Aber ein Götzen ist von den Menschen abhängig. Es gibt Götzenbilder, die werden angezogen, gewaschen, es wird ihnen Essen gegeben, weil sie das ja brauchen. Sie sind auf die Menschen angewiesen und im Gegenzug handeln sie dann in den Interessen des Menschen. So ist Götzendienst. Aber so ist nicht der Gott Israels. Er ist nicht von Menschen abhängig. Nebukadnezar macht ihn hier zum Götzen, wie sein Götzenbild hier von Marduk. Er instrumentalisiert für seine Zwecke. Letztlich geht es nur um ihn selbst. Und so kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute Morgen. Sie lautet der Götzendienst. Götzendienst ist letztlich immer ich-zentriert. Götzendienst ist letztlich immer ich-zentriert und hat damit nichts mit Gottesdienst zu tun, wie es in der Bibel beschrieben ist, und hat nichts mit dem Gott Israels, mit dem Vater Jesu Christi zu tun, denn er ist kein Götze. Götzendienst ist immer ich-zentriert. Und hier stellen sich so ein paar Fragen an uns. Nehmen wir zum Beispiel mal unser Gebetsleben. Manche haben ja vielleicht eine Gebetsliste. Ich habe auch eine. Wie viele dieser Anliegen betreffen letztlich uns, mich und meine Interessen und Dinge, die mir wichtig sind? Und wie viele dieser Anliegen betreffen Gottes Interessen und Dinge, die ihm wichtig sind? Da fängt es schon an. Da fängt zum Teil schon der Götzendienst an. Sind wir von Gottes Zielen, Maßstäben, Interessen, Geboten, Werten bestimmt. Und geht es uns um sie oder geht es letztlich nur um uns? Hier fängt es schon an. Wie ist das bei uns persönlich? Wie ist das bei uns in der FEG in Renningen? Was bestimmt die Tagesordnungen unserer Sitzungen, unserer Teamtreffen, unserer Versammlungen? Was bestimmt unsere Zielsetzungen? Wem muss das Ganze in erster Linie und zuerst und letztlich nur dienen? Eigentlich Gott und Jesus. Welchen Eindruck bekommt Gott weltweit? Also was von dem, was weltweit als Glaubensleben gelebt und getan wird, verfolgt wirklich Gottes Interessen, Zielsetzungen, sein Willen, seine Gebote, seinen Auftrag? Und wie viel davon geht es letztlich um menschliche Interessen und Bedürfnisse? Das ist die Frage. Also hier fängt der Götzendienst zum Teil schon an. Jesus kam in unsere Welt und hat alle seine Interessen, alles was er war, erstmal aufgegeben für uns, um uns in seine Nachfolge zu rufen, damit wir an seiner Stelle seinen Auftrag umsetzen. Ist das tatsächlich so? Oder sehen wir in ihm letztlich jemand nur, der für uns und unsere Interessen da ist? Wird er vielleicht instrumentalisiert? Jesus bringt klar auf den Punkt, wie das sein soll, hier in Matthäus 6, Vers 33, dort sagt er, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Es kann also sein, dass wir viel, viel tun und irgendwie nichts dabei herauskommt. Dass wir viel beten für unsere persönlichen Anliegen, aber irgendwie kommt nichts dabei heraus, weil wir die falsche Priorität setzen. Weil wir genau umgekehrt vorgehen, wie es hier gesagt wird. Jesus sagt hier, setz meine Interessen, meine Zielsetzung an die erste Stelle. Dann wirst du erleben, dass du alles bekommst, was du brauchst, dass deine Bedürfnisse gestillt werden. Das Ziel ist also, sich selber loszuwerden, sich selbst loszuwerden, selbst los zu sein. Für Jesus da zu sein, um seiner selbst willen, für seinen Auftrag, seine Zielsetzung. Wenn das der Fall ist, wenn das meine Motivation ist, dann werde ich erleben, dass alles andere auch auf mich zukommt. Das ist der Unterschied zwischen Götzendienst und Religion und einem Leben mit Jesus, einer Gottesbeziehung und Nachfolge. Es ist ein gravierender Unterschied. Leider habe ich den Eindruck, wird mehrheitlich der sogenannte christliche Glaube oder sogenannte christliche Religion andersrum gelebt. Er muss mir dienen, für meine Zielsetzung da sein. Aber eigentlich ist es genau andersherum. Ich habe mir schon mal in der Predigt erwähnt, dass ich mit Gebetserhörungen die besten Erfahrungen machte, als ich meine eigenen Interessen in der Gebetsliste ganz unten angestellt habe. Manche habe ich sogar einfach weggenommen. Und im Nachhinein war es dann in Ordnung. Was hier steht, ist die Wahrheit. Wie sind wir ausgerichtet? Gottesdienst oder Götzendienst? Das ist die Frage. Dieser Götzendienst widerspricht auch vollkommen dem Prinzip der Nachfolge. Jesus sagte ja, folge mir nach. Er sagte nicht, ich bin da, um dir nachzufolgen, deinen Interessen und deinen Wünschen. Und Nachfolge sah auch zu allen Zeiten natürlich nicht gleich aus. Es gab damals Leute, die sind ihm direkt hinterhergewandert, haben ihre Heimat verlassen. Es gab andere, die sind zu Hause geblieben in ihren Häusern. Aber auch sie haben ihr altes Leben, ihren alten Lebensstil zurückgelassen, weil sie nun nach den Prämissen, Zielsetzungen und Wertevorstellungen von Jesus lebten, weil sie nun mit Jesus lebten. Und daran, sagt dann Jesus, hier hängt es. Wenn das der Fall ist, dann werdet ihr empfangen. Jesus betont das auch noch an anderen Stellen, zum Beispiel hier im Matthäus-Evangelium, auch in Kapitel 19. Dort sagt er, wer immer um meinetwillen Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Felder zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und dazu noch das ewige Leben. Die Botschaft lautet also, je mehr du aufgibst, je mehr du dich selber loswirst, je selbstloser du wirst, um der Zielsetzungen Jesu willen, je mehr wirst du empfangen und erleben, dass deine Bedürfnisse gestillt sind. Aber hier muss jetzt auch die Motivation wieder stimmen, ne? Jesus sieht das Herz, man kann ihn nicht betrügen, er ist kein blinder Götze, er wurde Mensch. Er sieht, wenn wir uns nur einsetzen, um dann zu empfangen, dann stimmt die Motivation nicht. Er kam um unsertwillen aus Liebe und hat sich geopfert, ohne zu wissen, ob ich jemals daran glaube, ob ich das jemals verstehe. Er hat einfach gehandelt aus Liebe, um unserer selbst willen. Das ist die Haltung, die sich Jesus und Gott wünscht. Das ist Liebe zu Gott. Und hier gibt es auch manchmal ein Ungleichgewicht. Glaube an Jesus, christlicher Glaube, wird heutzutage so nach dem Prinzip verstanden, Glaube und Religion, habe ich auch schon gehört, stehen im Dienste der Menschen. Tja, das ist auf dem Hintergrund von der Botschaft jetzt nur halb richtig, wenn überhaupt, ne? Versteht ihr? Natürlich sollen wir unsere Mitmenschen lieben. Aber nie, das ist nicht alles, ja? Jesus sagte hier, in Matthäus Evangelium, da heißt es, Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Da sagt er, dies ist das größte und wichtigste Gebot. Dann sagt er, aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Es ist gleich wichtig, aber es ist das zweite Gebot. Es resultiert aus der Liebe zu Gott. Es ist der zweite Schritt, der darf nicht weggelassen werden. Denn am Anfang hat zuerst Gott uns geliebt, zuerst Jesus uns geliebt. Er kam in unsere Welt. Er ist die Basis. Wenn es hier um Liebe geht, geht es darum, zu lieben, wie er lebt, in Übereinstimmung mit seinen Geboten. Das wird auch betont hier im Johannesbrief, Entschuldigung, 1. Johannes 4, Vers 19. Hier heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ja, wenn diese Reihenfolge verdreht wird, dann stimmt nichts mehr. Das merkt man sehr schnell. Da geht es in Verkündigung, Predigten oder in den Inhalten von Gemeinden und Kirchen letztlich nur noch um Sozialpolitik, Sozialfragen und allgemein um politische Themen. Um mehr geht es dann kaum nicht mehr. Gott steht dann immer für das, was weltlich oder gesellschaftlich gerade richtig und gut ist. Das Evangelium findet dann nur noch innerweltlich statt. Und das hat man heutzutage an vielen, vielen Stellen. Aber dann wird Gott und seine Botschaft für die eigenen Interessen missbraucht, manipuliert und zweckentfremdet. Dann löst man seine Botschaft aus seinem ursprünglichen Verständnis. Das ist genau das, was Nebukadnezar hier im Text macht. Es ist Götzendienst. Ist das in einer Gemeinde der Fall? Ist die Gemeinde im wahrsten Sinn des Wortes in der babylonischen Gefangenschaft? Und dann ist es dringend wichtig, sich wieder zu reformieren und zu schauen, was ist eigentlich das Evangelium? Diese sozialen Fragen und diese ganzen Dinge in unserer Welt, die sind sehr, sehr, sehr wichtig. Aber sie sind die Auswirkung dessen, dass ich durch Gott wieder im Einklang bin mit dem Schöpfer und dadurch mit der Schöpfung und auch den Mitmenschen. Ich bin im Einklang, weil Jesus mich erlöst hat. Ich werde nicht dadurch erlöst, dass ich hier gerecht in Nächstenliebe und solchen Dingen lebe. Das ist wichtig, aber dadurch werde ich nicht erlöst. Erlöst werde ich nur durch Jesus. Aber ich lebe anders in Bezug auf Umwelt, Schöpfung, Mitmenschen, weil ich durch Jesus wieder eins bin mit dem Schöpfer. Wird das verdreht, stimmt letztlich nichts mehr zusammen. Dann werden die Auswirkungen des Evangeliums zum Kern erklärt. Und das letztlich immer mit dem Ziel, es für die eigenen Zwecke zu manipulieren. Oftmals für politische Fragen und Zwecke und somit für Machtfragen, genauso wie hier bei Nebukadnezar. Und das ist Götzendienst. Das entspricht nicht unserem Gott. Lasst uns hier selbst prüfen. Daniel wirft hier wieder einen prophetischen Blick in unsere Zeit, gibt eine prophetische Analyse auf uns, unsere Welt und unsere Gesellschaft. Dann geht es dann weiter im Text. Hier heißt es dann, einige Babylonier aber ergriffen die Gelegenheit, die Juden anzuzeigen. Sie sagten zu Nebukadnezar, der König möge ewig leben. Du König hast doch den Befehl erlassen, jeder, der den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Harfen, Lauten, Dudelsäcke und aller anderen Instrumente hört, soll sich niederwerfen und das goldene Standbild anbeten. Wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Da wird Nebukadnezar gesagt, ja klar, habe ich ja. Ihr habt ja alles wörtlich lang und breit wiederholt, was ich gesagt habe. Um was geht's denn? Dazu kommen sie dann in Vers 12. Dort sagen sie dann, das sind aber einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichten ließest, nicht an. Also es haben sich nicht alle niedergeworfen. Auf den ersten Blick hat die große Masse sich niedergeworfen. Aber da gab es so drei Unbeugsame. Ne? Wer Asterix liest, der kennt das vielleicht. Ne? Das Dorf der Unbeugsamen, die paar wenigen, ne? Die gab es hier auch. Es sind die Freunde Daniels. Sie werden hier mit ihren babylonischen Namen genannt. Sie haben sich nicht vor diesem Götzenbild niedergeworfen und werden glatt angezeigt hier. Hier werden die Juden angezeigt, heißt es hier. Weil sie sagen, dieser Götze ist kein Gott, das ist eine Witzfigur. Unser Gott ist der Allmächtige. Er hat Nebukadnezar seine Macht gegeben. Er hat ihm sein Reich gegeben. Davor werfen sie sich deswegen nicht nieder. Sie bleiben bei ihrem Gott. Naja, dann geht's dann weiter, das erzähle ich nach, dass wir nicht so viel Text haben. Nebukadnezar wird stinksauer, hat die Farbe gewechselt, ne? Genau, lässt die zu sich rufen, die drei, und gibt ihnen auch nochmal eine Chance, sich jetzt im Nachhinein einfach niederzuwerfen vor dem Standbild. Macht aber schon deutlich, wenn sie es nicht tun, da wartet der Ofen, ne? Der brennt schon. Und dann sagt er, welcher Gott wird euch dann aus dem Ofen retten? Das kann niemand. Also Nebukadnezar merkt schon, dass sie sich vor dem Standbild nicht niederwerfen, weil sie meinen, ihr eigener Gott wäre mächtiger. Und eigentlich weiß er das ja auch. Aber irgendwie ist sein Machthunger, so wie er, was ihn bestimmt, das ist so dermaßen stark, dass er hier völlig gegen die Realität handelt. Sein Stolz ist einfach zu groß. Tjo. Und die Antwort unserer drei Männer, die kommt dann prompt, klar und eindeutig. Sie sagen, unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Punkt. Klasse, ne? Nebukadnezar wird wieder stinksauer. Und an der Stelle endet dann der Text für uns heute. Ne? Genau, wir dürfen gespannt sein auf nächsten Sonntag. Dann geht's dann an der Stelle weiter. Wir dürfen gespannt sein, was dabei rauskommt. Ich bin auch jetzt schon gespannt, welche Botschaft Gott dann für uns hat. Aber hier zeigt sich bei den drei jungen Männern, was ich gerade gesagt habe. Sie sagen, Gott kann uns retten, aber selbst wenn er es nicht tut, wenn er nicht für uns sorgt, unser Leben nicht rettet, unsere Bedürfnisse nicht erfüllt, vor deiner komischen Statue werden wir uns niemals beugen. Punkt. Sie stehen vor Gott, vor dem wahren Gott und leben Gottesdienst, kein Götzendienst. Während meiner Dienstzeit, bei meiner, sag ich mal, ersten Dienststelle, da hatten wir einen Mann im Ältestenkreis, der war von Beruf Molekularbiologe und arbeitete bei einem sehr bekannten Institut. Er tat das auch gern. Sein Beruf war gleichzeitig auch Berufung und Passion, weil es ging um wichtige Dinge für die Menschheit und Gesundheit. Das änderte sich dann plötzlich schlagartig. Denn dann fing das Institut an, an embryonalen Stammzellen zu forschen. Also Zellen, aus denen dann Embryos und dann Menschen werden können. Und im Zuge der Forschung und Analyse wurden diese Zellen zerstört. Man musste die innere Zellmasse entnehmen und dabei ging die Zelle kaputt. Das war für ihn ein Problem. Er konnte es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Es widersprach seinem Gewissen, seinem Glauben. Es widersprach Gott. Denn er sagte, ich zerstöre dadurch letztlich Leben, Menschen. Jetzt kann man natürlich in eine tiefe ethische Debatte einsteigen. Na, die Debatte läuft ja auch, weil sie sehr komplex ist. Das möchte ich hier jetzt heute nicht machen. Das wird den Rahmen sprengen. Mir geht es nur darum, dass sich für ihn sofort und sehr plötzlich die gesamten Vorzeichen, die gesamten Prämissen seiner Arbeit änderten. Die ideologischen Bedingungen waren plötzlich radikal anders. Und er hat dann auch gekündigt. Plötzlich war für ihn alles auf den Kopf gedreht. Und das ist genau das, was wir hier im Text haben bei Daniels Freunden. Wir haben es ja gerade schon gehört. Sie waren Verwalter über die Provinz Babylon. Also sie verwalteten die Zentralprovinz. Sie hatten viel zu sagen. Nebukadnezar hat sie in diesen Dienst berufen. Und sie tun das, weil Gott Nebukadnezar die Macht gegeben hat und sie deswegen jetzt hier in Babylon sind. So tun sie diesen Dienst. Aber ihr Gott war weiterhin ihr Gott, der Gott Israels. Sie hielten seine Gebote, beteten zu ihm, glaubten und lebten mit ihm. Das zeigt sich in Kapitel 1. Sie lebten also praktisch in dem Sinn die gebotene Religionsfreiheit. Sie lebten die Trennung von Religion und Staat und übten so ihren Beruf aus. Und das war nun jetzt, als diese blöde Statue da stand, plötzlich komplett anders. Das war auf den Kopf gedreht. Jetzt sollten sie plötzlich einem Staatskult folgen, einen Staatsgott verehren und Götzendienst tun. Jetzt hat es den König, der meinte, er wäre selbst Gott und damit wird letztlich ihre ganze Arbeit zum Götzendienst. Das ist die Dimension, die hier dahinter steckt. Für sie war plötzlich alles komplett verdreht. Und das konnten sie nicht mitmachen. Dieser ideologische Rahmen widersprach ihrem Glauben, ihrem Bild von Gott. Denn das war nicht in so einer Statue. Im Alten Testament heißt es, die Himmel können dich nicht fassen, du bist viel zu groß. Darum haben sie sich vor diesem Standbild nicht niedergeworfen. Und so kommen wir zur zweiten Botschaft für uns heute. Sie lautet, der Gottesdienst. Der Gottesdienst, der ist letztlich rein gottzentriert. Es geht um ihn, seinen Willen, seine Interessen, um die Liebe zu ihm. Vorher hatten wir Götzendienst, der war letztlich immer ich-zentriert. Ne? Götzen müssen immer irgendwie Menschen dienen. Und hier geht es um Gottesdienst. Der ist gottzentriert. Hier geht es um Gott. Und hier ergibt sich einiges an Botschaft jetzt für uns heute. Zunächst mal was unsere Arbeit und unsere Berufe angeht. Ja. Also hier wird zunächst deutlich, dass man einen Beruf hat und einer Arbeit nachgeht, ist urbiblisch. Schon die ersten Menschen bekamen Arbeit. An vielen Stellen in der Bibel wird viel über Arbeit gesagt. Und deswegen ist es für den Menschen auch nicht gut, lange Zeit keine Arbeit zu haben. Langzeitarbeitslosigkeit, die ist letztlich seelisch schlecht, wirkt sich aus die Psyche aus. Das haben wir hier. Zu arbeiten kann eine Berufung sein. Ein Beruf kann Berufung sein. Auch wenn ich jetzt nicht vollzeitlich oder hauptamtlich in der Gemeinde oder im Reich Gottes zu tun habe. Auch ein weltlicher, nenne ich mal säkularer Beruf kann eine geistliche Berufung sein. Das haben wir hier. Sie waren einfach im Verwaltungsapparat tätig, hier ganz weltlich, säkular. Es war ihre geistliche Berufung aber, weil Gott sie da hineingestellt hat. Hast du bei der Berufswahl oder jetzt, wo du vielleicht dabei bist, zu wählen, welche Ausbildung du machst, welchen Beruf du ergreifst, welches Studium du machst, hast du dabei Gott und sein Wort mit eingeschlossen? War das für dich ein geistlicher Prozess im Gebet? Das ist wichtig, denn es ist letztlich eine zutiefst geistliche Frage. Unser ganzes Leben ist eine geistliche Frage, wenn wir zu Jesus gehören, mit ihm leben wollen und ihm nachfolgen wollen. Daran wird sich entscheiden, ob du in deinem Beruf, wo du jetzt steckst, Gottes Werkzeug sein kannst und sein wirst. Daniels Freunde waren das, Daniel selber war es auch. Daran wird sich zeigen, ob dein Beruf für dich ein Segen sein wird oder ob er für dich zum Götzen wird. Denn das wird der Beruf auch oft. Dann definiert man sich nur noch über den Beruf, über den Titel, über die Leistung. Und wenn es mal nicht so klappt, dann hat man Selbstwertprobleme, ist unzufrieden und versucht das irgendwo anders zu kompensieren. Der Beruf ist wichtig, kann eine geistliche Berufung sein, aber darf nicht zum Götzen werden, der letztlich alles bestimmt und definiert. Das ist eine sehr komplexe, aber wichtige Frage für Pastoren, ne? Da ist der Beruf Berufung, anders geht's nicht. Und der gesamte Beruf hat mit dem Glauben, mit den tiefsten Überzeugungen zu tun. Aber es ist wichtig, hier trotzdem eine Trennung zu haben und nicht den Selbstwert und das ganze Ich davon abhängig zu machen. Sonst wird alles schief. Überprüf mal, wie das bei dir ist. Ob dein Verhalten vielleicht sehr, sehr stark davon geprägt ist, dass du irgendwie beruflich nicht so vorwärts gekommen bist, wie das war. Und dann irgendwie eine Kompensation lebst, alles andere vernachlässigst und. Eine wichtige Frage, wichtige Frage. Sie ist auch deswegen wichtig, weil es heutzutage immer weniger möglich ist, einfach zur Arbeit zu gehen und seiner Tätigkeit nachzugehen, um seine Brötchen zu erwerben und dann wieder nach Hause und das war's. Das ist kaum mehr möglich. Heutzutage geht es immer letztlich um irgendeine Firmenvision, die ich verinnerlicht haben muss oder mittragen muss. Manchmal geht es um Firmenideologien. Das wird auch offen so genannt. Es geht um Ideologien. Ideologien sind aber Weltanschauungen. Letztlich wie Religionen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und Ideologie. Das möchte ich hier mal betonen, kann ich hier jetzt aber nicht definieren. Aber bei einer Ideologie geht es letztlich auch um eine Weltanschauung. Und bist du nun in einem Unternehmen oder irgendwo drin, wo eine Ideologie gelebt wird, die letztlich wieder göttlich ist, stehst du vor der Entscheidung, genauso wie Daniels Freunde hier. Ihr normaler weltlicher Beruf stand nun plötzlich unter sehr problematischen ideologischen Vorzeichen. Und dann fragt sich, wie ist das? Götzendienst oder Gottesdienst? Das sind sehr heikle, sehr existenzielle Fragen. Aber darum geht's, wenn wir sagen, wir folgen Jesus. Unser Leben gehört ihm. Unser Gottesdienst ist unser Leben. So heißt es ja im Römerbrief, ne? Römer 12, 1 und 2. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Gebt euch komplett Gott als Opfer hin, so wie er sich für euch geopfert hat. Das ist wirklicher Gottesdienst. Und das kommt wieder jetzt raus aus unserem Prinzipien Matthäus 6, Vers 33, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Mein Ältester damals in der Gemeinde, wo ich war, der hat das erlebt, das war dann so. Es war kein leichter Schritt, aber Gott hat es enorm gesegnet. Wir werden auch hier bei Daniels Freunden sehen, dass Gott enorm segnet. Aber zunächst mal mussten sie ohne doppelten Boden einfach auf seine Karte setzen, seine Prämissen an erste Stelle setzen. Das nennt sich Glaube. Glaube heißt, ich bin überzeugt von Dingen, die ich noch nicht sehen kann. Aber ich handle im Vertrauen. Und an dieser Stelle, sage ich mal, demaskiert dieser Text viele Entwicklungen unserer heutigen Zeit und Gesellschaft. Das ist der letzte Gedanke der Botschaft für uns heute. Hier wird unsere Zeit und Gesellschaft demaskiert, ich würde sogar sagen, überführt. Die heutige Gesellschaft, die heutigen Menschen meinen, sie wären frei von Ideologie. So Ideologien wie damals Sozialismus oder auch vorher der Nationalsozialismus oder der Kommunismus, und das gibt es ja nicht mehr. Diese ganzen unheilvollen alten Dinosaurier, ne, haben wir lang hinter uns gelassen. Wir sind doch heute aufgeklärt, technisch und ideologiefrei. Ist das so? Das ist die Frage. Ich habe den Eindruck, es ist nicht so. Frag dich das mal. Es gibt auch Forscher, Philosophen und, die da anderer Meinung sind. Ich habe hier mal einen zitiert, der schreibt sich Slavoj Žižek oder Žižek. Ich weiß gerade nicht genau, wie man den Namen mit diesen Akzentzeichen hier ausspricht. Er sagte, eine der idealen Grundbedingungen für eine Ideologie sei die Annahme, dass es keine Ideologie gäbe. Also sagen, wenn die Leute meinen, wir sind ideologiefrei, das ist der beste Nährboden für Ideologien. Sehr interessant, ne? Er sagt dann auch, früher waren so Gewaltherrscher Despoten und ihre Ideologie, die wurde einfach durch Gewalt legitimiert. Enteignung, Vertreibung und auch Unwahrheit. Aber man konnte nichts dagegen machen und alle wussten, der widerspricht hier eigentlich dem, was bei uns hier Konsens ist, gesellschaftlich, woran wir glauben, was unsere Basis ist. Mit der Zeit wussten es die Leute aber dann auch nicht mehr, weil die große Mehrheit und Masse, die das dann gemacht hat, das sah dann ja wahr aus, ne? Was die Mehrheit macht, ist ja dann wahr. Das ist ja das Problem der großen alten Ideologien. Jetzt stellt sich die Frage, haben wir das Problem heute nicht mehr? Unser Philosophie und andere Forscher meinen doch, er meint sogar viel, viel stärker. Denn heute, sagt er, im modernen Pluralismus, da reicht es, wenn einfach eine Meinung viel vertreten wird und sie in die Masse gebracht wird. Dann wird sie als unumstößliche Wahrheit angesehen, sagt er, auch wenn es pure Ideologie ist, die letztlich keine Verankerung in irgendeiner Sache hat. Denn was die Masse meint, was die Mehrheit meint, ist ja wahr. Und so meint er, ist unsere Gesellschaft heutzutage viel, viel anfälliger wie für Ideologie als früher. Wir sind nicht ideologiefrei. Was die Mehrheit für wahr ansieht, gilt auch heute noch für alle oft als unumstößlich wahr, auch wenn es falsch ist. Und war das nicht gerade das Problem und die Katastrophe von Nationalsozialismus, Sozialismus und Kommunismus? In unserer heutigen digitalen Welt und diese Masseninformation sind wir viel anfälliger für Ideologie. Und ich habe auch den Eindruck, es ist jetzt subjektiv, ne? Ich bin 1975 geboren, aber ich habe den Eindruck, dass in den 90ern die Gesellschaft längst nicht so gespalten war wie heute. Und ich habe den Eindruck, seine Meinung frei zu äußern, war leichter. Es war einfach nicht so alles in verschiedene Bereiche ideologisiert. Unser Text hier nennt auch den Grund dafür. Nebukadnezar kann ja seine Ideologie vertreten, indem er sich letztlich selber zu Gott und zum Maßstab erklärt. Und das wollte man ja vermeiden mit unserer Verfassung. Ne? So heißt es ja in der Präambel des Grundgesetzes, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, vom Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Basis ist die Verantwortung vor Gott. Und es gibt ein Papier von der Bundesregierung, vom Bundestag, da wird erklärt, dass damit der christliche Gott gemeint war. Je mehr man sich von dem entfernt, je mehr wird aber der Mensch selbst zum Maßstab, seine eigene Idee und Ideologie. Und je mehr wird dann alles ideologisiert und letztlich wird dann vom Menschen selbst definiert, wann ein Mensch was wert ist und wann nicht. War das nicht das Problem der großen Ideologien, die wir hatten? Heutzutage wird der Wert des Menschen unheimlich stark an seiner Leistung, seiner Wirtschaftskraft festgemacht. Wie war das, als diese anderen Ideologien noch herrschten? War das groß anders? Also hier entlarvt Daniel viele Entwicklungen unserer heutigen Zeit. Je mehr wir uns vor Gott entfernen, je mehr entfernen wir uns von der Basis, die eint und die verhindert, dass Ideologien und Totalisierung geschieht. Denn viele Sachen können wir selber gar nicht garantieren und geben, zum Beispiel Menschenwürde. Woran machen wir Menschenwürde fest? Wenn wir Menschen sie definieren, dann machen sie wieder an irgendwelchen Eigenschaften fest, die der Mensch haben muss. Aber wenn er die mal nicht hat, was ist dann? Dann sind wir wieder in den alten Ideologien. Darum wird Menschenwürde und diese ganze Frage in Gott, im Geschöpfsein verankert. Wir leben von Voraussetzungen, die wir selber nicht schaffen können. Das hat auch ein bekannter Staats-, Verwaltungsrechtler und Rechtsphilosoph gesagt, der heißt hier Ernst Wolfgang Böckenförde. Er sagte, der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Darum ist es nicht gut, sich mehr und mehr von dem zu entfernen, der sie garantieren kann. Daniel wirft hier einen starken prophetischen Blick in unsere Zeit. Entlarvt Entwicklungen und zieht Verbindungen bis hin zum letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Dort wird dann erwähnt, was der Endpunkt sein wird. Wir sind am Ende angelangt. Mehrheit oder Wahrheit? Information gewonnen statt übernommen. Daniel, das Wort Gottes, ist ein guter Filter für die Informationen, die uns erreichen. Lasst ihn uns einsetzen.